freue mich, dass ich hier sein darf und Ihnen dieses Thema sozusagen etwas nahe bringen darf. Epidural oder epidural-related maternal fever, is it a hot topic? Und meine Aufgabe ist, dass ich Ihnen das in den nächsten 20 Minuten zeige und das Thema schmackhaft mache. Wenn ich so in die Runde fragen darf, hat schon jemand davon gehört? Also ein paar Leute gibt es, die aus meiner Abteilung sind. Der Rest nicht. Es ist ein Thema, das sozusagen aus der Anästhesie kommt und aus der Geburtshilfe und seit neuestem sozusagen auch für die Anästhesistinnen und Anästhesisten relevant ist. Es ist ein Problem, das eher aus dem amerikanischen Raum kommt, weil sie, wie Sie wissen, wenn es dort zu Problemen kommt mit Neugeborenen, sie recht schnell Probleme mit den Juristen haben werden. Und deswegen ist das sozusagen dort sehr hot und bei uns noch nicht ganz angekommen. Ich starte mal mit einem Slide, das 1995 publiziert worden ist in Anesthesiology. Und es ist im Prinzip, zeigt es einfach sozusagen den Körperkerntemperaturverlauf von mehreren Patienten, die große orthopädische oder bauchchirurgische Eingriffe gehabt haben, die einen Epiduralkatheter bekommen haben und sozusagen mit dem sozusagen Analgesie betrieben wurde. Und Sie sehen, dass sich sozusagen die Körperkerntemperatur über die Zeitachse verringert. Und das ist gar nicht so wenig, ja, weil wenn Sie hier sozusagen Grad Celsius haben, auf der Y-Achse geht es bis zu -3% von ihrem also 3 Grad von ihrem Ausgangswert. Ja. Das ist relativ viel und das passiert dadurch, dass Sie Vasodilatation erfahren, sobald dieses Lokalanästhetikum wirkt und Sie in der Peripherie sozusagen offenes Gefäßsystem haben und durch Redistribution sozusagen Wärme verlieren, all in all. Ja. Das sind jetzt Patienten, die chirurgisch operiert werden, ja. Orthopädie, Thorax, große bauchchirurgische Eingriffe. Dann gibt es eine Arbeit von Fusi von 1989 aus dem Lancet. Der hat sich dasselbe angeschaut bei wahrscheinlich der Patientengruppe, die am meisten davon, eigentlich nicht Patienten, bei Menschen, ja, die sozusagen unter den physiologisch schwanger sind, schwanger und ja, bekommen ein Kind und brauchen sozusagen eine Analgesie und die epidurale Anästhesie hat sozusagen dann einen großen Stellenwert und hat sich angeschaut, wie es eigentlich bei denen ausschaut. Sie haben hier wieder auf der Y-Achse die Grad Celsius aufgetragen und Sie haben auf der X-Achse die Zeit. Und was Sie hier sehen können, ist, dass nach 4 Stunden gibt es 2 Gruppen, die Epiduralgruppe und eine Kontrollgruppe mit Betidin. Das ist da einen ziemlichen Unterschied gibt, und zwar genau in die andere Richtung. Ja. Also nicht so wie diese chirurgischen Patienten, die Wärme verlieren, sondern das sind jetzt Menschen, die mit der Körperkerntemperatur steigen. Jetzt fragen Sie mich sicher, so what? Und die meisten von Ihnen haben noch nicht davon gehört. Ich zeige Ihnen jetzt dieses Slide. Das ist eine kleine Auflistung von Studien, die alle Observationsstudien waren, die mit dem Endpunkt Fever, wie auch immer, ja, es diskutiert, ob wie viel Grad das so ist, aber die meisten hier verwenden 38 Grad oder 37,5 Grad und Sie haben die 2 Gruppen, die Sie sozusagen in dieser Observationsstudie angeschaut haben, mit epidural und nicht epidural. Und was auffällig ist, ist, dass es natürlich Unterschiede gibt, das sehen Sie da auch in diesen Signifikanzniveau-Werten. Ja. Und wenn man sich sozusagen auch die prozentuelle Anzahl anschaut, das ist nicht so unhäufig. Wenn Sie das im Schnitt anschauen, das sind 20% circa. Das hat die Leute natürlich interessiert, ja, weil es sind Observationsstudien, die haben dann Randomized Control Trials gemacht. Das ist auch eine kleine Auflistung von denen, die ich gefunden habe. Auch mit dem Endpunkt über 38 Grad zu sein, sind auch alle signifikant unterschiedlich zwischen der Epidural- und der Nicht-Epiduralgruppe. Und Sie haben da auch im Schnitt ungefähr 20%. Also 20% der schwangeren Personen, die einen Epiduralkatheter bekommen, bekommen Fieber oder zumindest haben sie eine Erhöhung der Körperkerntemperatur, was seltsam ist, ja, weil das eigentlich nicht passieren sollte. Es sollte das andere in die andere Richtung gehen. Also es ist häufig. Die Frage ist, hat es einen Impact? Und es hat einen Impact. Es gibt von der Frau Greenwell, die eine Pädiaterin ist, die hat sozusagen hier eine Publikation gemacht, das ist Harvard Medical School, dass sozusagen interpartales Fieber oder Temperaturerhöhung durch die Verwendung von Epiduralkatheter adverse outcomes in term infants macht. Ja. Also das ist assoziiert mit einer perinatalen Mortalität und neonatalen Morbidität. Und das sind sozusagen die Side-Effects, die es gibt. Also Enzephalopathien, Seizures, Hypotonie, niedriger APGAR-Score, mehr Intubationen, mehr Reanimationen, mehr Aufenthalte auf PICU und NICU. Wenn man das sozusagen sich sozusagen in der Conclusion anschaut, bedeutet das all in all, ja, dass Schwangere, die einen durch Epiduralkatheter aszitiertes Fieber sozusagen 37,5 Grad oder mehr erreichen, haben ein 2- bis 6-fach erhöhtes Risiko für einen sozusagen adverse neonatal outcome. Und wenn man sich das überlegt, sie haben sozusagen eine Patientengruppe, die schon sehr vulnerabel ist, ja, weil das ist ja keine Erkrankung, schwanger zu sein, sondern sie bekommen ihr Kind, ja, sie kommen da hinein, sind sie Proband oder Kunde, ja, das, ich weiß schon, dass man das nicht sagt, sie sind auf jeden Fall kein Patient. Ja. Also sie kommen daher und sie möchten jetzt sozusagen schmerzfrei ihr Kind bekommen. Und sie bekommen sozusagen auch nicht die Information, dass sie mit 20%iger Wahrscheinlichkeit Fieber entwickeln. Und innerhalb dieser 20% gibt es sozusagen Daten dafür, dass sie mit 2- bis 6-fach erhöhtem Risiko das Kind vielleicht auch ein Problem hat damit. Wenn man das runterkattet auf wie viele Epidurale pro Tag in ihrer Klinik gemacht werden, sich das europaweit anschaut oder auch weltweit, dann ist das durchaus ein Problem und ich sehe das schon so, dass das ein Impact ist. Ja, also sie haben etwas, das häufig passiert, es ist eine vulnerable Patientengruppe und es gibt ganz gute Daten dafür, dass das Outcome relevant ist. Die Amerikaner haben sich natürlich die schnelle Frage gestellt, but why, warum passiert das? Ja, da gab es sozusagen, ich finde das ein bisschen fernab von der Realität, aber ob sozusagen der Schliff der Nadel für die Epidurale eine Rolle spielt, mit welcher Technik man sozusagen die CSE oder eine Epiduralanästhesie macht, da ist nichts rausgekommen, ja, es gibt keinen Unterschied. Ob die Gabe sozusagen des lokalen Ästhetikums intermittierend oder also intermittierend als Bolus oder kontinuierlich gegeben werden soll, hat auch keinen Unterschied gezeigt. Und ob sozusagen die Mitgabe von Opioiden dabei hat auch keinen Unterschied gezeigt. Also das ist einmal weg. Es gab dann diese Arbeit von Dashi, der 1999, also das war dann sozusagen ein bisschen nach dieser Fusi-Arbeit von Lancet, die ich Ihnen gezeigt habe, wo diese Schwangeren sozusagen mit der Körperkerntemperatur steigen. Der hat sich die Plazenten angeschaut, weil das, was sie unterscheidet von anderen Patienten, ist natürlich, dass sie sind schwanger und sie haben eine Plazenta. Die Plazenta ist im Prinzip eine mitochondriale Bombe, ja, weil da müssen sie sozusagen viel Energie produzieren. Ja. Und sie sehen, da gibt es sozusagen die Epiduralgruppe, die Nicht-Epiduralgruppe, Signifikanzwert. Und der hat sich das angeschaut. Sie sehen plazentare Inflammation. Zwischen der Epiduralgruppe und der Nicht-Epidural gibt es einen deutlichen Unterschied. Ja, 002. Sie sehen, dass, das wissen wir schon, ja, also das maternale Fieber, dass diese zwei Gruppen unterschiedlich sind und das sozusagen Fieber mit plazentarer Inflammation, da gibt es auch einen Unterschied und was keinen gibt, ist, wenn Sie sozusagen Fieber ohne plazentare Inflammation haben. Das deutet also schwer darauf hin, dass die Plazenta etwas damit zu tun haben könnte. Und hat sich ein paar Jahre später, 2002, die Frau Götzl dran gesetzt und hat gedacht, sich natürlich pyrogene Zytokine angeschaut. Wir haben von Martin Bernardi schon was über Interleukin 6 gehört gestern. Und die Frau Götzl hat sich sozusagen Interleukin über eine Zeitspanne angeschaut bei Schwangeren, die Epiduralkatheter bekommen haben und auch analysiert worden sind. Und was Sie sehen, im Zeitverlauf steigt das IL-6 hier schön an. Ja. Beginnt ungefähr bei 4 Stunden. Ja. Und wenn ich so zurückhoppen darf, weil es sind noch nicht so viele Folien, sehen Sie, dass dieser Anstieg der Körperkerntemperatur auch nach circa 4 Stunden beginnt. Okay. Gut. Also es ist offensichtlich in einer gewissen Art und Weise zeitabhängig. Dieselbe Autorin, Götzl, hat dann sozusagen, das ist eine Studie, die man schwer findet, weil sie abgebrochen wurde, die hat diesen Patienten dann, oder diesen Schwangeren sozusagen Glukokortikoide verabreicht. 100 Milligramm Hydrocortison nach der Anlage eines Epiduralkatheters. Und was Sie sehen ist einerseits, hier sozusagen in der Grafik, da gab es eine Placebo-Gruppe, eine Low-Dose-Hydrocortison-Gruppe und eine Gruppe mit High-Dose-Hydrocortison. Die High-Dose-Hydrocortison-Gruppe hat im Prinzip kein IL-6 mehr gemacht. Ja. Die Placebo-Gruppe schon, die Low-Dose ein bisschen mehr. Und wenn man das sozusagen anschaut, an den Endpunkt Fieber, hat die Placebo-Gruppe weiterhin diese 22% sozusagen Inzidenz von Fieber gehabt und die Gruppe, die mit Hydrocortison sozusagen therapiert worden ist, die hat nur 2%. Also Hydrocortison hat sehr gut funktioniert und vermutlich hat das Fieber auch etwas mit Interleukin 6 zu tun gehabt, wie auch immer. Ja. Aber niedriges Interleukin 6 hat sozusagen auch etwas damit zu tun gehabt, dass die Inzidenz von Fieber gefallen ist. Das große Problem an dieser Studie ist, dass die Neonaten Bakteriämien produziert haben in 9% und die Studie dann abgebrochen werden musste aus diesem Grund. Dann haben sich natürlich alle gedacht, Interleukin 6, Inflammation, vielleicht hat es was damit zu tun, dass man sozusagen irgendwie Keime da hineinträgt. Ja. 2011 die Kultivierung von Blut und Plazenta und auch Breitspektrum-PCR hat nichts gefunden in diesen Schwangeren, die Epiduralkatheter-assoziiertes Fieber entwickelt haben. Dann haben ein paar Jahre später Leute sogar prophylaktisch 2 Gramm Cefoxitin gegeben. Das hat auch keinen Einfluss gehabt auf die Inzidenz dieser Fieber, Körperkerntemperaturanstiegs. Das lässt also ein bisschen den Schluss zu, dass es sich vielleicht hier auch um eine sterile Inflammation hält oder etwas, das nicht mit einem mikrobiologischen Korrelat zu tun hat. Aus diesem Grund haben wir uns dann gedacht, bis jetzt haben Sie lauter Studien gesehen von Leuten, die sozusagen auf Obstetrics arbeiten oder Kinderärzte und Ärztinnen. Und die Anästhesie ist ein bisschen, hat damit noch recht wenig zu tun gehabt. Und wenn man sich überlegt, was bekommen diese Schwangeren eigentlich von uns, dass das produzieren könnte oder das erklären könnte. Und das, was sie bekommen, ist Ropivacain, zumindest bei uns, ja, sozusagen diesen Epiduralkatheter. Und wir haben die Hypothese aufgestellt, dass Ropivacain Inflammation, Apoptose sozusagen inducen kann. Und wir haben uns humane Umbilikalvenenendothelzellen genommen und die sozusagen angeschaut, ob man sozusagen dieses fieberartige Konstrukt nachbauen kann in der Zellkultur und das überprüft auf pyrogene Zytokine und auf DAMPs, die wir heute auch schon oder auch gestern gehört haben. Diese Grafiken sind nicht super schön, das weiß ich, weil ich sie selber gemacht habe. Aber im Prinzip, glaube ich, zeigen sie das, was wichtig ist. Ja. Das sind Fax-Analysen, ja, und Sie haben hier auf der Y-Achse die Prozent von allen Zellen stehen und unten haben Sie sozusagen die Kondition, wo diese Zellen gerade stehen. Ja, das können Sie sozusagen einfärben und in der Fax-Analyse dann herausfinden. Und wir haben 4 Gruppen hier. Es gibt eine Gruppe die der Zellen, die Ropivacain bekommen hat. Es gibt eine Gruppe, die Ropivacain und ein sozusagen Dexamethason bekommen hat, ja, also als Intervention Group oder Therapiegruppe und eine Kontrollgruppe mit Natriumchlorid und wir haben sogar auch alles eine Kontrollgruppe gemacht mit Natriumchlorid und Dexamethason, um auszuschließen oder zu zeigen, dass Dexamethason hier auch nur einen bestimmten Aspekt macht. Und bereits nach einer Stunde sehen Sie in dieser Fax-Analyse, da haben Sie die Alive Cells, ja, die sind ungefähr gleich und in der Early Apoptosis-Gruppe, also die Zellen, die sozusagen langsam in Apoptose gehen, gibt es schon signifikante Unterschiede zwischen den Zellen, die Ropivacain beträufelt worden sind und denen, die sozusagen mit der Kontrollgruppe und einem Dexamethason behandelt worden sind. Das geht dann weiter nach 4 Stunden, Sie erinnern sich, das ist auch der zeitliche Verlauf von dieser FUSI-Studie, bei dem Körperkerntemperatur steigt, bei dem bei der Frau Götzl das Interleukin 6 auch ansteigt. Nach diesen 4 Stunden hat man sozusagen schon einen signifikanten Unterschied in den Alive Cells zwischen Ropivacain und Natriumchlorid und Dexamethason. Und diese Early-Apoptosis-Zellen sind jetzt sozusagen in die Spätapoptose gegangen. Ja, und das sieht man dann hier. Das ist nach 4 Stunden. Da gibt es schon Unterschiede zwischen Ropivacain und Natriumchlorid. Und es gibt bereits auch schon Unterschiede zwischen der Therapiegruppe. Also Zellen, die mit Ropivacain und einer Therapie betan worden sind, im Vergleich zur Kontrolle. Nach 24 Stunden schaut es schon so aus, diese Zellen, ja, Alive Cells, wir haben fast, also das sind 60, so ungefähr 58%, also sie haben fast die Hälfte der Zellen verloren, ja, die sozusagen, die sind nicht mehr alive in der Ropivacain-Gruppe. Sie sehen, in der Late-Apoptosis herrscht sozusagen auch ganz viele Zellen da, die in der Ropivacain-Gruppe sind und sie können diesen Effekt ganz offensichtlich mit etwas Dexamethason auch planten. Ja, also das sind sozusagen diese zweiten da. All in all, das ist Fax-Analyse und Sie sehen einfach, dass diese Zellen mit der Zeit in Apoptose gehen. Ja, und dass sozusagen die Therapiegruppe offensichtlich funktioniert. Wenn Sie sich Zytotoxizität anschauen im Sinne von LDH, also Laktat-Dehydrogenase, wenn Zellen sozusagen wirklich aufgehen und dann sozusagen das im Supernatat herumschwimmt, dann haben Sie auch nach 4 Stunden wieder diesen Effekt, wo Sie Unterschiede sehen zwischen der Kontrollgruppe und den Ropivacain-Zellen. Und nach 24 Stunden sehen Sie das eigentlich sehr schön, dass die Zytotoxizität sehr hoch ist in Zellen, die Ropivacain bekommen haben und die Therapie bekommen haben, sind fast so hoch wie sozusagen die Kontrollgruppen. Also es funktioniert sehr gut offensichtlich. Das ist auch das, was die Frau Götzl wahrscheinlich mit dem Hydrocortison erreicht hat. Wenn man sich Zytokine anschaut, nämlich Pyrogene, oder man sagt ihnen zumindest nach, dass sie pyrogen wirken können, das Interleukin 6 haben wir uns angeschaut, Picogramm pro Liter, dann haben sie hier eine Zeitachse aufgetragen. Sie sehen wieder, nach 4 Stunden haben sie einen Anstieg in der Ropivacain-Gruppe und nach 24 Stunden haben sie einen massiven Anstieg in der Ropivacain-Gruppe und sie haben sozusagen ein bisschen Neues sozusagen aus den Gruppen, die Kontrolle waren oder therapiert worden sind. Also das funktioniert auch sehr gut. Das Prostaglandin E2, das haben wir heute, glaube ich, beim ersten Vortrag schon gehört, kann sozusagen auch Fieber initiieren und ist abhängig von der Zyklooxygenase. Also wenn Sie sozusagen Aspirin nehmen, die Zyklooxygenase hemmen, haben Sie auch weniger von diesem Prostaglandin E2 und damit senken Sie auch Fieber. Also es hat schon was damit zu tun. Und auch dieses pyrogene Zytokin sieht man zwar nicht nach 4 Stunden, aber die Kinetik ist dann nach 24 Stunden wieder ein massiver Anstieg in der Ropivacain-Gruppe und Sie können es gut planten, wenn Sie Dexamethason dazugeben. Ich zeige Ihnen dieses Slide noch, weil wir haben diese Sachen auch publiziert und die Reviewer waren natürlich, das hat Ihnen ganz gut gefallen für Zellkulturstudie und haben uns natürlich auch den Auftrag gegeben, wie das denn wäre, wenn man nicht Ropivacain nimmt. Ich zeige Ihnen auch warum. Wir haben in der Diskussion dann auch etwas, weil wir glauben, den Mechanismus verstehen zu können. das mit einem Lidocain auszuprobieren, ja, mit 0,5%, das ist relativ hoch für Zellkulturverhältnisse. Und Sie sehen, dass es im Interleukin 6, ja, das hier weiß, also ja, und hier weiß, diese Ropivacain-Gruppe ist, über den Zeitverlauf, so wie Sie das vorher gesehen haben, das Interleukin 6 steigt signifikant an. Aber das Lidocain, das hier sozusagen grau unterlegt wird als vorletzter Balken, das ist recht niedrig. Also der Effekt ist nicht bei Lidocain, zumindest was die pyrogenen Zytokine betrifft, nicht nachweisbar. Und das macht es natürlich interessant. Ich zeige Ihnen das nur, weil im Endeffekt zeige ich Ihnen noch so ein mechanistisches Bild, aber dieser Western Plot, denn die Western Plots machen, werden natürlich sagen, dass der nicht besonders hübsch ist, durch das Polyacrylamid-Gel selbst gemacht und dementsprechend ist es nicht so scharf und genau, wie man das sonst kennt, aber im Prinzip zeigt es ganz eindeutig, also Sie lassen da tragen ein Protein auf und lassen über Gel-Elektrophorese das durchlaufen und abhängig von der Größe und wie sie das marken, bleiben dann Proteine hängen, nämlich die, die sie interessieren. Sie haben da eine Nazl-Gruppe, sie haben die Ropivacain-Gruppe und sie haben wieder die Ropivacain-Gruppe mit dem Dexamethason. P38 ist proapoptotisches Protein, das wichtig ist, ja, Zellen in Apoptose zu schicken. Und PERK ist etwas antiapoptotisches. Also das wirkt sozusagen vice versa, wenn man möchte. In der Kontrollgruppe sehen Sie, ja, also da gibt es nicht viel Signal also von diesem Protein. Ja, nach 120 Minuten ein bisschen was, ja, diese Zellen sozusagen in die Apoptose zu schicken und dieser schützende Effekt von PERK besteht. Wenn Sie Ropivacain dazugeben, sehen Sie nach 15 bis 30 Minuten, das ist relativ rasch, einen Anstieg dieses P38-Proteins und ganz interessant, zeitgleich sozusagen ein Auslassen, also man, Pager geht nicht, bleibt das hier weiß. Also das bedeutet, dass PERK abgedreht wurde und P38 gestartet wurde. Ja, also diese Zellen sind in Apoptose geschickt worden. Wenn Sie Dexamethason dazugeben, ist dieser Effekt etwas abgeplantet. Ja, also diese Banden sind sicher nicht so dunkel wie diese P38-Banden mit dem Ropivacain und das gilt auch fürs ERK. Ja, Sie haben da noch etwas ERK drinnen. Also das Dexamethason hat hier auch einen Einfluss. Das ist gleich der letzte Western Block, mit dem ich Sie ärgern möchte. Wir haben natürlich nach Mechanismen gesucht oder Signalwegen, die das erklären können. Und das ist Caspase 3. Und Sie wissen, es gibt den Caspase-Weg, ja, bei der meistens über die Mitochondrien kommt, über Caspase 9 und 3. In der Kontrollgruppe haben Sie diese Banden wieder nicht. Ja, in der Ropivacain-Gruppe haben Sie eine recht dichte Bande und Sie können das Ganze wieder ein bisschen planten. Es liegt also auch nahe, dass die Mitochondrien hier in eine Dysfunktion oder dysfunktional sind. Das haben wir heute auch beim vorherigen Redner gehört. Und wenn man über Mitochondrien spricht, möchte man meistens auch, die haben auch etwas damit zu tun, dass sie oxidativen Stress produzieren können, Reactive Oxygen Species. Und man sieht es jetzt da ganz gut, das ist die Kontrollgruppe. Ja, und das sind verschiedene Färbungen für Hydrogenperoxid, Peroxynitrit, Hydroxylradikalen oder das Superoxid sieht man jetzt schlecht. Ja, aber es ist, ich kann Ihnen versichern, da sind so kleine rote Punkte drinnen und da sehen Sie es wahrscheinlich eher schlecht. Also es kommt auch sozusagen in diesen Zellen zu einem Anstieg von des oxidativen Stress und es gibt auch reaktive Oxygen Species und wir haben es auch in der PCR gezeigt, dass diese Superoxid-Dismutasen betrifft. Jetzt habe ich Sie mit ganz vielen solchen Kurven und so weiter betan. Wenn man es zusammenfasst, kommt dieses Bild heraus. Sie haben Patienten oder Schwangere, die in 20% der Fällen ein Problem bekommen mit der erhöhten Körperkerntemperatur. Es gibt sozusagen ein schlechtes Outcome, 2- bis 6-fach erhöhter Wahrscheinlichkeit für die Neonaten. Es ist etwas, das zeit- und auch konzentrationsabhängig passiert, deswegen haben wir uns gedacht, dass es vielleicht etwas mit dem lokalen Ästhetikum zu tun haben könnte. Und wir haben gesehen, dass das Interleukin 6 klinisch steigt, dass das Fieber steigt und dass es klinisch auch Daten dazu gibt, dass das Hydrocortison gut gewirkt hat. Ja, 22 versus 2%. Und das ist sozusagen unser Nachbau in der Petrischale. Und ich wiederhole es einfach, das Ropivacain kommt, kann sozusagen da hinein passieren, kann interagieren mit dem P38, das, wenn es steigt, können Sie, das haben Sie im Western Blot gesehen, kann es Apoptosezellen in die Apoptose schicken und vice versa, dieses PERK, das normalerweise antiapoptotisch wirkt, wird gesenkt, ja, und damit ist es auch wieder ein proapoptotisches Signal. P38 kann NF-kappa-B triggern und Sie wissen, dass NF-kappa-B kann inflammatorische Mediatoren wie Interleukin 6 und im Weiteren dann über IL-6 Prostaglandin E2 stimulieren, das dann zu Fieber führt und zu Inflammation. Und weil wir sozusagen den Verdacht auch hatten, dass lokale Anästhetikum, wir wissen, die können sozusagen interagieren mit der Atmungskette in den Mitochondrien. Da haben wir auch Färbungen gemacht von den mitochondrialen Membranen und da gibt es JC1. Da können Sie Membranpotenziale messen von solchen Mitochondrien. Und wir haben gesehen, dass die mitochondrialen Membranen eigentlich im Prinzip kaputt sind und Sie diesen Caspase-Weg noch untersucht haben. Das haben Sie auch in einem Western Blot gesehen mit dem erhöhten Caspase 3. Und die ROS, die wir sozusagen gefärbt haben, die auch Einfluss auf NF-kappa-B hat. Das, was Dexamethason kann, ist, es kann NF-kappa-B hemmen und sozusagen einen Teil dieser Kaskade hier blockieren. Das ist sozusagen das, was wir in Zellkultur herausgefunden haben, diesen potenziellen Mechanismus. Martin Bernardi hat gestern darüber gesprochen, dass Interleukin 6 die Inflammation natürlich streng reguliert ist. Ja. Sie haben da Rezeptoren, die da herumschwimmen, Sie können das abbuffern, das Interleukin 6. Und die Frage stellt sich, warum das dann nur in 20% der Fällen passiert und nicht in 100% der Fällen. Und dann haben wir uns gedacht, nachdem es hier auch mitochondrialen Schaden gibt, ja, schauen wir uns das halt klinisch an. Ich zeige Ihnen jetzt unpublished data, also es ist noch nicht fertig. Das hier, Mitochondrial DNA, also ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie über zellfreie DNA sprechen, das meinen. Die mitochondriale DNA ist ganz besonders, weil die mitochondriale DNA ist plasmidförmig. Ja, das ist ein Kreis, das schaut aus wie ein Bakterium in Wirklichkeit. Ja, und ist sozusagen wahrscheinlich aus einem Prokaryonten entstanden und in Wirklichkeit ist das, und das wird maternal vererbt und das ist sozusagen nicht menschliche DNA, die in ihnen drinnen schwimmt. Ja, also es ist im Prinzip ein Alien. Ja. Also das haben sie im Blut normalerweise nicht herumschwimmen. Ja. Das ist konserviert in den Zellen, in den Mitochondrien. Ja, und das ist sozusagen ein Geheimabkommen zwischen Prokaryonten und Menschen, dass man hier Energie produziert, ja, von dem wir nicht wissen. Weil es plasmidförmig ist, ist es natürlich, und es dem Bakterium sehr ähnlich schaut, ist es natürlich auch ein Damp und kann auch Inflammation vorantreiben. Das ist eben dieses Research Project, das gerade läuft, das noch nicht gepublished ist. Also wenn Sie Fehler finden, dann sagen Sie mir das. Wir haben 105 Patientinnen oder Schwangere eingeschlossen, ein paar exkludieren müssen, weil sie ausgefallen sind, im Endeffekt sind jetzt einmal 60 übergeblieben. Und diese 60 haben wir aufgeteilt in die Gruppen, die sozusagen keine Epiduralanästhesie bekommen haben, die Gruppe, die Epiduralanästhesie bekommen hat ohne Fieber und die Gruppe, die Epiduralanästhesie hatte mit Fieber. Und es hat mich extrem gefreut, dass, wenn Sie das zusammenzählen, diese 34 und 9, ja, dass diese 9 Patienten, die Fieber bekommen haben, tatsächlich ungefähr die 20% sind. Ja, also man liest ja immer davon in der Literatur, dann machen sie Zellkultur und dann und dann machen sie das halt sozusagen in der, bringen sie das in die Klinik zurück und dann sind sie ganz traurig, wenn das nicht so ist. Ja. Also das ist ganz gut. Wir haben uns auch das Interleukin 6 angeschaut. Der Timepoint 0 ist sozusagen Zeitpunkt der Aufnahme bzw. Beginn oder Beginn des Stechens eines Epiduralkatheters. Und der T1 ist sozusagen der Zeitpunkt, in dem die Schwangerin, sobald das Kind da ist. Ja. Und Sie sehen, die Patientinnen oder die Schwangeren, die keinen Epiduralkatheter haben, die haben, da gibt es keinen Unterschied im Interleukin 6 zwischen den zwei Zeitpunkten. Die, die eine Epidurale bekommen haben, kein Fieber gehabt haben, die haben schon einen Unterschied gehabt im Interleukin 6, der gar nicht so klein ist, ja, signifikant. Also es passiert da irgendetwas, wenn Leute Epiduralkatheter bekommen, offenbar, und Lokalanästhetika appliziert bekommen. Epiduralkatheter mit Fieber macht auch Interleukin 6, das wissen wir, das haben wir auch in dieser Götzler-Arbeit vorher gesehen, wir haben es in der Zellkultur gesehen und wir sehen es jetzt wieder in unserer klinischen Arbeit. Wenn man sich die mitochondriale DNA jetzt noch anschaut, das finde ich interessant, da haben sie wieder in der Nicht-Epiduralgruppe keinen Unterschied, sie haben in der Epiduralgruppe ohne Fieber keinen Unterschied, aber sie haben einen Unterschied in diesem Temp, in dieser Gruppe von Patientinnen, die eine Epidurale mit Fieber haben. Also ich möchte es nicht mutmaßen, aber es deutet auch darauf hin, dass Temps eine Rolle spielen, sage ich so. Es muss nicht die mitochondriale DNA sein. Und das ist mein letztes Slide. Das ist, wie gesagt, unpublished data. Wir schauen uns natürlich die Plazenten und das Amnion auch an, wo man sozusagen die ohne Fieber sozusagen keine Inflammationszeichen haben, die mit Fieber haben Inflammationszeichen, 67% sozusagen von diesen Patienten, die angeschaut worden sind, mit Fieber haben plazentare Inflammation und die Keypoints sind, dass EMF häufig ist. Es hat einen Einfluss auf das neonatale Outcome. Klinische Studien haben sozusagen darauf hingedeutet, dass es sterile Inflammation sein könnte durch ein Lokalanästhetikum. Und dass unsere In-vitro-Versuche die proapoptotischen und inflammatorischen Effekte durch Ropivacaine zeigen konnten. Ich glaube, ganz wichtig zum Schluss ist, wenn Sie ein Problem haben, das 20% in 20% besteht, sollte man durchaus als Anästhesistin oder Anästhesisten auch Aufklärung betreiben darüber. Das ist das, was in den Staaten ein Problem ist. Ja, wenn das Kind nachher ein Problem hat, dann sind sie sozusagen mit der Juriderei unterwegs und dann ist es ein großes Trara und deswegen ist in Amerika die Forschung für dieses Problem gegeben. Damit bin ich fertig.